Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tiefen Westen. Ich sitze hier heute wieder mit Philipp zusammen nach dem ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga in der Saison 26-27. Wir haben am Freitag gegen die Hertha gespielt, wir haben 0-1 verloren. Es war eigentlich alles angerichtet für einen tollen Start in die Saison. Man hat eine relativ gute Vorbereitung gehabt. Es war Flutlichtspiel, Ligaeröffnung, super Fußballwetter und dann passiert das, was der VfL eigentlich immer macht, wenn solche Situationen sind, er verliert. Aber ja, erstmal hallo Philipp, schön, dass du wieder hier mit mir bist. Wie geht's dir nach diesem Spiel am Freitag?
Claudio, erstmal schöne Grüße in den hohen Norden zu dir und zwei Tage sind jetzt vergangen. Wir nehmen diesen Podcast am Sonntagabend auf, frühen Sonntagabend, knapp 48 Stunden nach diesem Spiel. Ich glaube, du hast es richtig gesagt, es war irgendwie alles angerichtet, wunderbare Choreo auch zum Start, auch nochmal Lob an all diejenigen, die daran mitgewirkt haben, das war schon beeindruckend und dann plätscherte das Spiel eigentlich von Anfang an so ein bisschen dahin, also es war ja wirklich ein torchancenarmes Spiel, hat so ein bisschen witzig diese Diskussion von Uwe Rösser nach dem Spiel mit dem Kollegen von Sky, mit der große Schlamann, als sie sich nicht ganz einig darüber waren, wie viele Torchancen denn der VfL hatte. Der Kollege meinte irgendwie 2,5 und Rösler hatte aber 6 gezählt. Ich muss sagen, da auf 6 komme ich auch nicht. Also da hätte ich wohl sehr wohlwollend zählen müssen und auch jeden Ansatz einer Torchance mitzählen müssen. Und das war aus meiner Sicht einfach auch ein Kernproblem. Also eigentlich war es ein klassisches 0-0-Spiel aus meiner Sicht. Also der VfL hat ja auch fast nicht zugelassen, bis eben auf diese eine Chance, die dann auch zum Torerfolg führte. Gehen wir sicherlich gleich nochmal näher drauf ein, aber aus meiner Sicht eigentlich ein ausgeglichenes Spiel mit sehr wenigen Torraumszenen. Claudio, kann man das so ein bisschen festhalten aus deiner Sicht? Defensive Hui, Offensive Fui oder wäre das doch ein bisschen zu einfach?
Ja, Defensive Hui, Offensive Fui, ich glaube, das fasst vor allem so grob kann man es zusammenfassen. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Auftritt vor allem in der ersten Halbzeit durchgehend enttäuschend fand. Ich würde jetzt gar nicht auf eine Defensive reduzieren wollen, aber da hat mir der Ansatz vom VfL überhaupt nicht gefallen und ich habe mich so ein bisschen auch in dem bestätigt gesehen, was ich irgendwie so in der Vorbereitung auch hier im Podcast immer mal wieder erwähnt habe, dass ich nicht glaube, dass diese Doppel-6 aus Çokay und Bom das ist, was so ein spielerisch weiter nach vorne bringt. Und letztendlich hat diese Besetzung auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass eben die Probleme da waren, wie sie da waren. Die offensiven Flügel haben in der ersten Halbzeit auch nicht so gut funktioniert. Mit Grimaldi und Miyoshi hat man ein Duo, das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Skillset mitbringt, aber in der Summe eben nicht die Tiefe auf den Flügel anbietet, wie es andere Konstellationen anbieten. Und dann wurde das Zentrum relativ dicht gemacht von der Hertha und dann passierte halt irgendwie auch relativ wenig. Waren die Außen gut am Verhungern. Und dann eben, wenn man ein zentrales Mittelfeld hat aus Çokay und Bom, was dann spielerisch jetzt sich auch nicht die absolute Kirsche auf der Torte noch oben drauf ist, I don't know. War enttäuschend. Man muss auch ehrlich dazu sagen, das Gegentor, das geht ein Stück weit auch auf den Boms Kappe. Es gab auf X auch eine relativ große Diskussion dazu. Olsen steht sehr, sehr offensiv. Aber wenn wir uns angucken, wie in der Vorbereitung gespielt worden ist, dann war das eben auch ein klares Muster, was man immer wieder hatte im eigenen Spielaufbau, dass Olsen relativ weit nach vorne schiebt, ein Bomb so ein bisschen in eine Rolle reingeht als dritter Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, da ein Stück weit absichert und da hat der Spielaufbau überhaupt nicht funktioniert. Und ja, in der ersten Halbzeit würde ich dir war das sehr, sehr wenig. In der zweiten durch die Wechsel wurde es dann besser, aber da gehen wir gleich sicherlich nochmal im Detail drauf ein. Aber in Summe, lässt mich dieses Spiel vor allem die erste Halbzeit so mit einem schlechten Gefühl in der Magengrube zurück.
Ja, lass uns gerne mal ins Detail gehen, gerade was diesen entscheidenden Gegentreffer angeht. Also ich fand, da waren drei Spieler entscheidend beteiligt. Also erstmal ein Bomb, du hast es gerade richtig angesprochen, der den Zweikampf nicht so führt, wie man ihn führen sollte. Bom hat mich generell enttäuscht, hatte eine sehr geringe Zweikampfquote, hat auch fußballerisch wieder keine Akzente gesetzt. Also wie du es schon sagst, es sind eigentlich zwei Sechser auf der Position, wenn man Bom überhaupt als Sechser bezeichnet. Das ist ja so ein bisschen die Frage, Uwe Rösler sagt, er sieht ihn sogar eher als rechten Außenverteidiger. Jedenfalls in dieser Achterrolle, die ja normalerweise Mats Panevik einnehmen würde, da fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Und das hat man dann auch gemerkt, dass diese spielerische Komponente so zwischen 6 und 10 einfach fehlt. Und deshalb ja auch die Auswechslung. Panevik hatte eben nur Luft für 45 Minuten, kam dann rein. Man merkte, ihm fehlt dann auch noch Spielpraxis. Aber grundsätzlich ist das eben so ein Spielertypen, den es dann auf dieser Position auch braucht. Und ich fand aber beim Gegentor auch Çokay schwach. Also er köpft den Ball nach hinten. Das war und noch zum Gegner. Das war sehr unglücklich. Und Olsen schließt dann eben die Kette nicht. Und ja, der VfL verteidigt auch offensiver jetzt in dieser Saison. Das ist auch mit einem größeren Risiko verbunden. Aber generell ging das ja auch gut im Spielverlauf. Also es hat ja grundsätzlich gut funktioniert. Der VfL hat ja fast nicht zugelassen. Und das muss man, finde ich, auch nochmal lobend erwähnen. Aber ich finde, diese drei Spieler waren dann entscheidend am Gegentor beteiligt und leider dann auch eben zwei Spieler, die schon in der Vorbereitung nicht gut waren, nämlich Mbom und Olsen. Aber ich frage mich halt, welche Option hat man überhaupt auf diesen Positionen? Also ich persönlich sehe da keine oder übersehe ich da was?
Ich glaube, das zentrale Mittelfeld ist eh eine Position, das haben wir auch das ein oder andere Mal hier schon erwähnt, die ein Stück weit dünn besetzt ist, wo der Verein aber auch eine Abwägung treffen muss, ob man Meier und Isbruch eben den Durchbruch zeitnah schon zutraut oder eben nicht. Wenn man es nicht tut, dann muss zwingend nachgelegt werden. Ich meine, es wurde ja auch gesagt, dass da noch was kommt, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Aber aktuell ist die Kaderbesetzung eben sehr, sehr dünn. Und ein Bomb, ja, muss man ein Stück weit auch sagen, ist natürlich auf der ZM-Position auch ein Experiment. Er hat die letzten Jahre in Dänemark überhaupt nicht auf dieser Position gespielt, war immer als Rechtsverteidiger unterwegs. Mag sein, dass man ein gewisses Anforderungsprofil geschaffen hat, wo er halt eben ja perfekt in diese Rolle reinpassen würde aufgrund von bestimmten Datenprofilen. Er hat sie ja in der Vergangenheit auch schon mal in Deutschland gespielt. Davon habe ich jetzt aber in der Vorbereitung relativ wenig gesehen. Und selbst wenn ich mir so Werte angucke wie progressive Pässe, also das heißt raumgewinnende Pässe nach vorne, ist das auf der Rechtsverteidigerposition in den letzten Jahren jetzt auch nicht herausragend gewesen auf der Rechtsverteidigerposition. Das wären halt so Dinge, wo ich mir denke, naja, da kann man ein Stück weit vielleicht auch ableiten, ob ein Spieler spielstark ist oder nicht. Und damit ist er jetzt irgendwie nicht so aufgefallen. Und wie gesagt, in der Vorbereitung, ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Meinung zu, war das immer so ein Stück weit eine Schwachstelle. Du hast Olsen gerade auch genannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, für mich immer so ein Punkt, eigentlich mag ich den Spieler und er hat auch schon gezeigt, dass das kann. Aber defensiv ist das aktuell jetzt nicht unbedingt das Allerstärkste, was er zeigt. Da mache ich mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen auf der Position, weil die Alternativen rar gesät sind. Also entweder zieht man zum Beispiel einen Bomb dann rüber, der das, wie gerade schon erwähnt, in Dänemark gespielt hat. Und man hat noch einen Kutschierski im Kader, der aber anscheinend aktuell nicht das Vertrauen von Uwe Rösler genießt. Und ehrlicherweise muss man sagen, in der ganzen Jugend und in der U21 bisher immer eine offensivere Rolle auf der Schiene gespielt hat und nicht klassischen Rechtsverteidiger. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Das ist eben nicht die gleiche Position. Gucken wir mal auf die andere Seite. Maxi Wittek kriegt zum Beispiel die Schiene überhaupt nicht hin in den ganzen letzten Jahren in Bochum. Aber dann, als er wieder auf der normalen Linksverteidigerposition spielt, ist er wieder durchaus ein sehr, sehr solider Verteidiger. Deswegen, das sind andere Anforderungsprofile.
Ja, ich bin einfach, dass der Kader generell gerade zu dünn aufgestellt ist, speziell dann, wenn es 3-4 Ausfälle gibt. Also wir hatten ja mit Metz, Holtmann, Panevik und Rasmussen eigentlich 4 mögliche Startelf-Kandidaten, die nicht gut bei 100% waren. Die saßen ja auch alle auf der Bank, kamen dann während des Spiels, die einen schon zur Halbzeit, die anderen etwas später. Denen fehlt aber auch ein Stück weit Spielpraxis. Und Maxi Wittek hat es nach dem Spiel gesagt, wir konnten gar nicht großartig anders aufstellen. Also, und da denke ich, wenn man dann im Saisonverlauf wird es immer mal wieder Phasen geben, da hat man 3-4 Ausfälle. Und dann hat man die Spieler sogar gar nicht dabei. Jetzt waren sie ja immerhin auf der Bank, aber im Saisonverlauf wird es Sperren geben, wird es auch mal Verletzungen geben. Und wenn die dann wegfallen, dann ist der Kader schon sehr, sehr dünn aufgestellt. Dann hat man kaum Einwechseloptionen. Dann stellt sich die Startelf auch mehr oder weniger von selbst auf. Und das finde ich alarmierend. Selbst wenn jetzt nochmal 2 Spieler dazukommen, wird's schon dünn. Ich weiß, man kann nicht jede Position doppelt und dreifach besetzen. Also wir lesen es ja auch immer wieder. Beispielsweise die Forderung nach einem weiteren Stoßstürmer. Ist halt die Frage, kann man sich das überhaupt alles leisten? Also man kann nicht jede Position doppelt, dreifach besetzen. Da bin ich auch bei den Rechtsverteidigerpositionen. Man hat eigentlich 3 Optionen im Kader. Olsen, Mbom und Kosiarski. Das Problem ist, es gibt halt keine so richtig überzeugende Variante gerade. Das ist dann auch wieder ein Problem. Also sowohl dem Kader fehlt hier und da einfach die Breite, aber auch in der Spitze ist man nicht überall so optimal besetzt. Und ich glaube, es wird jetzt aber wichtig sein, auch mit Blick auf das Spiel gegen Braunschweig, dass man vielleicht Panevik irgendwie wieder einsetzen kann, damit man diese Problematik auf der Acht löst oder eben tatsächlich jetzt noch jemand findet. Da ist man ja auch dran, weil Röster erwähnt das ja auch wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass er sich da wirklich auch noch Verstärkung wünscht. Claudio, aber um zumindest auch noch mal ein bisschen auf die positiven Dinge einzugehen, wo siehst du Hoffnungsträger auch nach diesem Spiel? Wer hat dich überzeugt jetzt beim Auftakt gegen Hertha?
Steinwender hat ein absolut solides Spiel gemacht. Ich glaube, man hat ein Stück weit auch gesehen, warum man ihn geholt hat. Super unspektakulär. Und ich glaube, das ist für den Innenverteidiger eigentlich auch ein Lob. Hat mir gut gefallen, wie er die Ausstrahlung, die er einfach auf dem Platz hatte. Grimaldi muss man natürlich erwähnen, zum Profidebüt, also zumindest Startelfdebüt, das ist sicherlich auch eine schöne Geschichte. Der ist ja vor, ich glaube, 2 Jahren nach Bochum gekommen.
Wie hat er dir gefallen? Also
wie hat er mir gefallen?
Wir haben auf der Presse Spieler intensiv diskutiert und ich war schon nach dem Sheffield-Spiel ein bisschen der Meinung, ich habe ihn ja auch in allen Testspielen gesehen, dass er ein bisschen zu sehr gehypt wurde. Er hat eine super Vorbereitung gemacht, aber ich wollte so ein bisschen auf die Bremse drücken und sagen, ja, der hat es super gemacht und er kommt immer näher an die Startelf heran oder überhaupt an das Profiniveau heran. Und man sieht zweifellos, dass er technisch sehr gute Fähigkeiten mitbringt. Aber für mich ist das Stand jetzt noch kein klarer Stammspieler.
Würde ich so genau unterschreiben. Also ich glaube, der spielerische Impact, den er hatte, der war sehr, sehr, sehr beschränkt. Man sieht in gewissen Spielzügen, haben wir immer wieder gesehen, dass er noch sehr, sehr jung ist und noch keine Profisaison gespielt hat. Da sind immer noch so kleine Haken, Schlenker drin, wo immer so ein Tacken zu viel ist. Auf der einen Seite ist es natürlich ein jugendlicher Freigeist, kann das in einigen Situationen auch hilfreich sein, wenn er Situationen auflöst. Auf der anderen Seite, wie es gerade meinte, merkst du in der einen oder anderen Situation, dass diese Nüchternheit noch ein bisschen fehlt. Dass eine ganz andere Gradlinigkeit im Spiel war, hat man dann eben auch gesehen, als Gerrit Holtmann die Position übernommen hat, der sofort eine ganz andere Präsenz auf dem Platz hatte, eine ganz andere, Zug zum Tor auch. Deswegen, es war solide bei Grimaldi, aber eben, ich glaube, man hat an den eigenen Jugendspieler, der noch nicht wirklich im Profibereich angekommen ist, auch einfach eine andere Erwartungshaltung. Deswegen stapelt man da vielleicht auch ein bisschen niedriger. Aber um zurückzukommen zu den positiven Spielern oder positive Überraschung nicht, aber man hat gesehen, dass Berkantas Fußball spielen kann. Ich glaube, der wird uns über die Saison auf jeden Fall helfen. Das wird eine Frage der Zeit sein, bis er Scorer und Tore sammelt. Wobei ich bei ihm auch manchmal noch das Gefühl hatte, er braucht halt eine gewisse Zeit, um sich sicherlich erst an die zweite Liga zu gewöhnen. Also so viel Platz und Zeit wie in der dritten Liga hat er nicht mehr in allen Situationen. Aber auf jeden Fall, man hat gesehen, dass er Fußball spielen kann. Und ich fand tatsächlich, wie gesagt, gerade schon erwähnt, Gerrit Holtmann nach seiner Einwechslung, dass er schon eine gewisse Präsenz hatte und man einfach wieder gesehen hat, warum er in Bochum auch ein unfassbar beliebter Spieler ist. Natürlich menschlich auch, aber auch fußballerisch. Wenn er manchmal ein bisschen mehr Ruhe am Ball hätte, dann hätte es vielleicht auch am Freitag schon geklingelt bei ihm.
Also ich kann all das, was du gesagt hast, auch wenn das jetzt wieder langweilig ist und der eine oder andere sich vielleicht mehr Kontroverse wünschen würde, schöne Grüße an alle, die das sich manchmal wünschen. Aber ich kann das nur unterschreiben. Ich erwähne noch einen anderen Spieler, bei dem ich finde, dass er das jetzt auch in der Vorbereitung, auch jetzt im ersten Spiel, mindestens mal solide gemacht hat, ist Karadeni. Und ich die Auswechslung nicht ganz verstanden. Also Uwe Rösler hat es damit erklärt, dass er mit Carver Metz jemanden bringen wollte, der im Spielaufbau stärker ist. Ich finde, Metz hat sich da bemüht und man hat auch gesehen, dass er generell im Spielaufbau mutiger ist, als es in Karademir war. Aber Metz sind da auch viele Bälle nicht so geglückt. Also von daher habe ich den Wechsel nicht so ganz verstanden, weil Karademir es in der ersten Halbzeit, wie gesagt, solide gemacht hat. Man kann darüber diskutieren, ob er beim 0-1 nicht etwas zu tief steht. Aber nichtsdestotrotz war das eine solide Leistung. Und da fand ich es ein bisschen irritieren, dass man ihn dann zur Halbzeit rausnimmt, obwohl er sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dann Metz dafür bringt. Also Metz hat ja bislang nur 40 Testspielminuten absolviert und dann den Innenverteidiger zu wechseln, fand ich persönlich irgendwie ein bisschen unglücklich, weil Metz dann eben auch im Spielaufbau nicht so viel gebracht hat. Aber gut, es ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Punkt, aber grundsätzlich finde ich Skaradämir ein Innenverteidiger, glaube ich, der auch in der im Saisonverlauf immer wieder auf seine Minuten kommen wird und dass das auch jemand ist, dem man diese Minuten geben kann, weil er schon relativ weit ist dass das vielleicht auch jemand ist, der dann sich so entwickelt, dass man vielleicht auch irgendwo Transferwerte schafft, auch wenn es jetzt noch relativ früh ist im Saisonverlauf.
Vielleicht zwei Worte dazu noch. Ich würde Karademir tatsächlich gerne mal auf der rechten Innenverteidigerposition von Steinwender sehen, weil es durchaus ein Unterschied ist, ob du als Rechtsfuß links oder rechts in der Kette spielst, auch was Körperschwerpunkte und Drehung angeht. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wo er in Osnabrück gestellt hat, aber es ist durchaus ein Unterschied, wie man verteidigt. Deswegen, da würde ich ihn mal im Laufe der Saison sehr, sehr gerne sehen. Zu Carol Metz, ja, der hatte die ein oder andere Bogenlampe drin, wo der Ball sonst wohin geflogen ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand, er hatte eine unfassbare Präsenz auf dem Platz von seiner Ausstrahlung her. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur eingebildet habe, was nur auf mich so wirkte, aber er hat so eine gewisse Ruhe und gleichzeitig so eine Abgezocktheit ausgestrahlt, die, glaube ich, der Mannschaft hinten raus sehr, sehr gut getan hat. Ich möchte diesen Wechsel gar nicht so krass bewerten. Ich finde Innenverteidigerwechsel, wie du es gerade gesagt hast, wenn sich jemand gar nichts zu Schulden gekommen hat, lassen hat zur Halbzeit auch immer so ein bisschen, okay, dann musst du schon ganz, ganz klares anderes Profil und eine Idee dahinter haben. Ansonsten ist der Impact eigentlich auch immer relativ begrenzt. Aber ich fand, wie gesagt, die Ausstrahlung, die Präsenz auf dem Platz, man hat ein Stück weit schon gesehen, welche Rolle Metz im Laufe der Saison spielen könnte, wenn er denn fit bleibt und sich in die erste Mannschaft spielt.
Ja, also die Innenverteidigerposition macht mir jetzt persönlich auch am wenigsten Sorgen. Ich glaube, das ist auch die Position, auf der man sich im Vergleich zur vergangenen Saison am meisten weiterentwickelt hat. Und auch mit Metz hat man ja in der zweiten Halbzeit im Grunde nichts zugelassen, nichts Nennenswertes zugelassen. Die Probleme sehe ich dann eben weiter vorne. Und das ist auch, wie du schon angesprochen hast, man hatte zu wenig Tiefgang auch über die Flügel. Miyoshi und Grimaldi sind eben keine klassischen Flügelspieler. Grimaldi sogar noch vielleicht einen Tacken mehr als Miyoshi. Aber da fehlten so ein bisschen die geradlinigen Spieler. Holtmann, sicherlich auch Rasmussen. Auch für Berkan Tatz war das schwierig, weil er eben nicht diese Spieler hatte, die er entsprechend in Szene setzen konnte. Aber grundsätzlich ist Berkan Tatz jemand, das hat man ja auch immer wieder bei einigen Situationen gesehen, der einfach eine super Technik mitbringt. Das wird nie der schnellste sein. Ich bin ja schon mal mit Misimovic verglichen. So ein bisschen daran erinnert er mich. Das muss man auch im Saisonverlauf beobachten, inwieweit das vielleicht auch eine kleine Schwächung ist, dass der VfL ein bisschen weniger Tempo im Vergleich zur vergangenen Saison hat. Auf der Position. Onyeka war ja schon ein sehr agiler Spieler. Aber gut, das wird man sehen. Und wenn dann Panevik auch zurückkommt, der agiler ist als Bomb, dann glaube ich, wird man das auch weniger merken. Claudio, wenn wir jetzt schon so ein bisschen vorausschauen, auch auf das nächste Spiel, das ja schon am Freitag ansteht, und dann frage ich mich, an welchen Stellschrauben kann man jetzt mit diesem vorhandenen Personal überhaupt drehen, damit dieses Spiel besser läuft? Weil der Druck ist ja jetzt schon sofort wieder da.
Ja, ist eine gute Frage. Also wie du schon gesagt hast, ich hoffe einfach, dass man Panevik fit bekommt bis zum Freitag, dass er vielleicht 60, 70 Minuten gehen kann und dann in der Startelf spielt, weil ich muss persönlich sagen, ich bin nicht der größte Panevik-Fan, aber ich finde, man hat schon durchaus Situationen gehabt am Freitag, wo er einfach spielerisch die Sachen deutlich besser gelöst hat. Sieht alles so ein bisschen schlaksig, unelegant aus bei ihm, das liegt aber auch an der Körpergröße. Aber er ist nun mal, glaube ich, neben Chokai einfach das deutlich bessere Pendant als ein Bomb. Deswegen hoffe ich einfach ganz, ganz stark, dass der fit ist bis Freitag, zumindest oder länger gehen kann. Über die Flügelposition könnte man auch nochmal nachdenken, ob man zumindest Oltmann oder Rasmussen einen von den beiden bringt, um auf einer Seite irgendwie ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Miyoshi sehe ich ganz ähnlich wie du. Also man hat ihn ja auch ursprünglich nicht unbedingt als Flügelspieler geholt, sondern eher auf der 10. Und ich finde, ist auch eher so dieser klassische Halbraumspieler und nicht der klassische Flügelspieler, wenn überhaupt. Also wenn man es so ein bisschen vergleichen kann, dann ist es so ein bisschen das Pendant zu Terrazino damals, der auch eher immer so ein bisschen Halbraum gespielt hat und nicht der klassische Flügelstürmer war. Es braucht, glaube ich, einen klassischen Flügelstürmer auf jeden Fall, links oder rechts, um eben die Flügel ein bisschen anders zu besetzen. Das wären, glaube ich, so die Stellschrauben, an denen ich drehen würde. Man muss jetzt nicht alles umwerfen. Es war ja auch nicht alles schlecht. Wie wir schon erwähnt haben, die defensive Stabilität war ja da. Ich glaube, es sind halt einfach so ein paar Stellschrauben, die Uwe Rösser jetzt fein justieren muss mit etwas anderem Personal, wenn es denn zur Verfügung steht, um da vielleicht auch nicht komplett ausrechenbar zu sein am Freitag.
Ja, das ist aus meiner Sicht das Problem. Also welche personellen Möglichkeiten hast du? Holtmann, Pannewig jetzt noch die meiste Spielzeit, beziehungsweise die Metz und Pannewig haben die meiste Spielzeit bekommen von denjenigen, die eingewechselt wurden. Dann kam Holtmann, ist halt die Frage, wer kann mehr als 45 Minuten spielen? Ich gehe da schon davon aus, dass Metz vielleicht dann sogar beginnt, wobei dann hast du einen zwingenden Innenverteidigerwechsel während des Spiels, weil Metz noch keine 90 Minuten wahrscheinlich durchhält. Ob das dann so optimal ist, ist schwer von außen zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass man versucht, Pannewig zum Spielen zu bekommen. Ohne dass ich da jetzt schon eine Meinung zu habe, denke ich auch nochmal in ganz andere Richtung. Also wäre es vielleicht sogar möglich, Miyoshi auf die 8 zu setzen, oder ist das komplett abwegig, weil er einfach überhaupt körperlich nicht das mitbringt, was man vielleicht auf der Position braucht? Also weil es aus meiner Sicht, und das ist mein Ansatz, ein Spieler ist, der eher in der Zentrale beheimatet ist mit seinen Stärken als auf dem Flügel. Also ist das vielleicht sogar eine Option, dass man aufgrund des mangelnden Personals auf der Position vielleicht Miyoshi dahinstellt. Da hat man noch mehr spielerische Komponente dabei. Wie gesagt, ich habe da selber noch keine abschließende Meinung zu. Das ist einfach nur mal ein Gedanke. Da müsste aber auch Rasmussen zur Verfügung stehen. Und der hat eben Teile der Vorbereitung verpasst. Und das ist auch keiner, der jetzt schon wesentlich mehr wahrscheinlich als eine Halbzeit spielen kann. Und dann hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Und von daher ist wahrscheinlich Pannewig, wenn er 60 Minuten oder so durchhält, dann auch die beste Option. Aber war jetzt einfach nur mal eine Anregung, weil dieses Spiel gegen Braunschweig, und das ist so ein bisschen der Punkt, wird halt jetzt schon so früh schon wieder so ein kleines Schlüsselspiel sein, weil jetzt stell dir vor, dann hat es das Pokalspiel und dann geht man ohne Sieg in dieses sehr, sehr schwierige, eigentlich 50-50 Pokalspiel. Und deshalb muss man eigentlich dieses Spiel gegen Braunschweig erfolgreich bestreiten. Andererseits haben wir alle gesehen am Wochenende, auch beeindruckend hoch, sicherlich auch überraschend hoch, in Magdeburg gewonnen. Claudio, siehst du das ähnlich, dass jetzt schon der Druck da ist, oder ist das jetzt einfach ein bisschen zu früh?
Nein. Total. Also wenn du das Spiel gegen Braunschweig nicht ziehst und dann mit zwei Niederlagen gegen Fürth in den Pokal gehst, ist die Stimmung in Bochum halt schon wieder komplett im Arsch. Das muss man halt einfach so hart sagen. Ne? Der Druck ist auf jeden Fall da, und ich will auch da nicht wissen, wie es sein würde, wenn man jetzt gegen Braunschweig und Fürth verlieren sollte. Dann hast du drei Niederlagen im Rücken. Ja, dann bist du schon wieder hardcore am Schwimmen und musst gucken, dass hier nicht wieder dir alles um die Ohren fliegt. Also man hat einen sehr ruhigen Sommer gehabt. Man hat sich auf die Vorbereitung konzentrieren können. Die Fans waren ein Stück weit alle zufrieden nach der doch noch versöhnlichen Saison, wo man im letzten Herbst schon irgendwie dachte, man muss hier um die blanke Existenz kämpfen und irgendwie zu hoffen, dass man nicht in die dritte Liga runtergeht. Und dann ist natürlich sofort wieder Druck da und jegliche Euphorie, die es halt auch irgendwie braucht, um gut in die Saison reinzukommen, das eine oder andere 50-50-Spiel dann auch mal irgendwie in seine Richtung kippen zu lassen, das wäre sofort weg. Und da muss man halt auch aufpassen, dass man dann nicht sofort wieder in eine Spirale reingerät, wie man es im letzten Jahr hatte. Deswegen hoffe ich einfach, dass man gegen Braunschweig irgendwie Punkte ziehen kann. Ich würde den Sieg von denen jetzt nicht überbewerten. Am Anfang der Saison sortiert sich alles immer noch, und ehrlicherweise, ich glaube, wir hätten beide ja auch Magdeburg vor der Saison relativ stark gesehen. Die Transfers fanden wir ja beide ganz gut. Deswegen, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Hast du mal drei Chancen am Anfang des Spiels, knallst die rein, führst 3-0 am ersten Spieltag, dann fällt halt mal eine gegnerische Mannschaft, die vielleicht noch nicht so gefestigt ist, auseinander. Dann kann das alles passieren. Du musst auf jeden Fall aus Braunschweig was mitnehmen, am besten nicht nur einen Punkt.
Ja, ich jetzt auch so formulieren, dass so von den nächsten drei Pflichtspielen, also Braunschweig, Pokal, dann gegen Fürth und Osnabrück, dass du eigentlich zwei gewinnen musst. Das entspricht ja auch der Zielsetzung, die die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam formuliert hat. Also Uwe Rösler hat ja gesagt, möchte im Pokal weiterkommen und man möchte 10 Punkte aus den ersten 6 Spielen holen. Jetzt sind es 5 Spiele noch übrig. Man will 10 Punkte holen. Das ist ein Zweierschnitt. Also man muss rein rechnerisch 3 von den nächsten 5 Ligaspielen gewinnen. 1 Unentschieden darf nur noch 1 verlieren. Und das ist ambitioniert. Ich glaube, man kann das schaffen, weil die Gegner das vielleicht auch ein bisschen mehr hergeben, als wenn man jetzt gegen andere Mannschaften gestartet wäre. Aber es ist auch wieder, also wenn man sich jetzt den Spieltag anschaut, es waren auch sicherlich ein paar überraschende Ergebnisse dabei. Also wir haben das Magdeburg-Braunschweig-Ergebnis angesprochen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Dynamo Dresden so hoch verliert in Nürnberg, weil die eigentlich ihren Stamm, der auch in der Rückrunde sehr erfolgreich war, zusammengehalten haben. Hannover hat verloren gegen Cottbus, klar, die haben so ein bisschen noch die Aufstiegseuphorie sicherlich mitgenommen. Aber da waren schon paar knackige Spiele dabei und auch ein hohes Niveau teilweise, auch gerade im Offensivbereich. Und von daher ist es auch irgendwie vielleicht auch falsch zu sagen, dass der VfL Bochum ein Startprogramm hat, das vielleicht etwas machbarer ist, als vielleicht bei anderen Vereinen der Fall ist. Also wir haben ja auch vorher, oder viele Fans, habe ich auch im Trainingslager mitbekommen, haben über Hertha diskutiert und gesagt, naja, Hertha, die haben ja gar keinen nennenswerten Neuzugang, die muss man doch eigentlich schlagen. Und vielleicht war das sogar deren Vorteil, weil sie eingespielt waren, auch wenn ein paar Leistungsträger weg waren. Aber von daher, diese zweite Liga ist teilweise einfach unberechenbar und deshalb darf man jetzt auch nicht naiv auch in die nächsten Spiele gehen.
Bin ich bei dir, wobei ich zu Hertha noch sagen würde, ja, sie haben immer noch eine halbwegs gute erste Mannschaft. Auf der anderen Seite, sie haben jetzt kein gutes Spiel gemacht gegen uns. Ja, sie standen defensiv relativ gut, aber offensiv war das schon teilweise wirklich Magerkost. Deswegen, da wird natürlich sicherlich noch einiges passieren. Sie haben ja einige Transfererlöse gehabt, mussten da erstmal Löcher stopfen. Aber die zweite Liga ist unfassbar eng beieinander. Nuancen entscheiden eben über Sieg oder Niederlage. Und ich glaube, das haben wir in der letzten Saison ja eben auch gemerkt, dass ein Name gar nichts heißt. Aber ja, lass uns doch nochmal ein bisschen nach vorne blicken. Es wird immer darüber gesprochen, dass noch mindestens 2 Spieler kommen sollen. Ein zentraler Mittelfeldspieler und was für die Offensive. Da wird der Spielertyp immer beschrieben als jemand, der auf den Flügel, aber auch zentral spielen kann. Sind das deiner Meinung nach die beiden Profile, die jetzt noch fehlen, oder was würdest du jetzt noch suchen, wenn du in entscheidender Funktion wärst?
Ja, wenn sollten die Finanzen nur 2 Neuzugänge hergeben, ganz klar ein Achter, Lauf und spielstarker Achter, wäre Prio 1 bei mir, auch wenn Panelweg zurückkommt, aber da braucht man einfach noch Verstärkung, auch eine Alternative, ist eine wichtige Position, da ist man zu dünn besetzt und ja, in der Offensive gehe ich mit, dass man da sicherlich noch jemanden braucht, der im Idealfall sowohl links auf dem Flügel spielen kann, als auch im Angriffszentrum. Also wären auch meine beiden Positionen. Ich sage immer, die Baustelle hinten rechts wird so ein bisschen unterschätzt. Ich sage aber auch, man hat da gerade 3 Optionen, 3 aus meiner Sicht nicht optimale Optionen. Theoretisch könnte sogar Steinbender dort spielen, fiel mir noch ein. Das hat er ja zuletzt in Schottland auch gemacht. Aber dann müsste man ihn wieder aus der Innenverteidigung rausziehen, ist sicherlich auch nicht optimal. Aber man hat da so viele Optionen, dass es mir jetzt schwerfällt zu sagen, ja, da muss man da auch noch jemanden holen, weil was macht man da mit den anderen? Klar, Kusiarski könnte man verleihen, Olsen wäre dann der Backup. Aber ja, es ist eine Position, bei der ich auch immer wieder darüber nachdenke, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, da noch was zu tun. Aber es muss halt auch finanziell machbar sein. Und da sind wir auch wieder beim Pokal. Also vielleicht wäre es da auch hilfreich, weiterzukommen und dann vielleicht auch nochmal den Kader zu verstärken, falls das irgendwie möglich wäre. Claudio, wo würdest du handeln?
Ich glaube, der Achter ist unstrittig. Ich glaube, das haben wir jetzt alle oft genug auch gesagt. Da brauchen es einen Spieler, meiner Meinung nach, der auch sofort die Qualität im Kader anhebt. Da sollte man noch keine halben Sachen machen. Dafür ist diese Position einfach viel zu wichtig. Offensiv sehe ich das Ganze ein bisschen, ich will nicht sagen differenzierter, anders. Mir fehlt einfach ein ein Backup, Herausforderer, wie auch immer man es benennen möchte, für Philipp Hofmann. Ja, ich verstehe, dass man möglichst einen variablen Kader haben möchte an Spielertypen, die verschiedene Positionen spielen können. Wenn ich jetzt aber isoliert mal auf die Position im Zentrum gucke, Uwe Rösler wird ja auch nicht müde bei jeder Gelegenheit zu betonen, dass er gerne mit einem wuchtigen, körperlich starken Neuner spielt, der die Bälle festmachen kann, so eben wie Philipp Hofmann diese Rolle aufgrund auch seiner physischen Präsenz interpretiert. Wenn ich jetzt in den Kader reingucke, ist da eben kein Spieler, der ihn auch nur annähernd ersetzen kann in dieser Rolle, ohne dass man sofort die ganze Statik, wie man spielen möchte, umkippt. Hanslik ist es nicht, der braucht glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis er in Bochum angekommen ist, aber auch kein anderer. Rasmussen könnte natürlich irgendwie auch im Zentrum spielen, ist jetzt aber auch nicht der Stoßstürmer. Deswegen wäre eigentlich ein Herausforderer für Philipp Hofmann das, was ich mir wünschen würde, weil ich glaube einfach, dass es super schwierig ist, diesen Spielertyp zu finden, der auch irgendwie eine Flügelposition spielen kann, weil ein 1,95 Meter kopfballstarker Spieler in der Regel eben nicht auf dem Flügel spielt. Deswegen wäre das eigentlich meine Priorität. Ich hoffe einfach, dass man Sissoko noch relativ schnell los wird, im Zweifel eben auch mit einer Abfindung und das vielleicht noch ein bisschen finanziellen Spielraum schafft, dass man da ja eine Alternative im Kader schaffen kann, weil Louis Pick hat mir in dem bisschen, das man in der Vorbereitung gesehen hat, jetzt nicht so gut gefallen, dass ich gesagt hätte, ich traue ihm da jetzt direkt den Sprung zu, wenn Philipp Hofmann verletzt sein sollte. Deswegen, das wäre tatsächlich für mich die Position, wo auch groß der Schuh drückt. Bei der Rechtsverteidigerposition verstehe ich den Punkt, den du hast. Ich glaube aber, da sind, wie du es gerade selber schon aufgezählt hast, die Alternative im Kader schon vorhanden, aus dem man irgendwie was zimmern müsste, wenn Olsen sich einfach nicht defensiv fängt und die Lücke irgendwie größer werden sollte. Deswegen, ich glaube, das ZM, spielstarker Achter plus eben ein Stoßstürmer, wären die beiden Positionen, wo ich jetzt gerade den größten Bedarf sehen würde. Sicherlich gibt es noch die eine oder andere Position im Kader, wo man auch noch was machen kann, aber wenn das Geld eben begrenzt ist, wären es die beiden Positionen, worauf ich mich jetzt als VfL Bochum fokussieren würde bei der aktuellen Konstellation.
Claudio, dann lass uns doch Folgendes machen. Wir werden wahrscheinlich wieder rund um das Pokalspiel aufnehmen oder nach dem Pokalspiel führt. Dann lass uns mal drauf schauen, ob finanzielle Möglichkeiten da sind, ob vielleicht auch schon Neuzugänge da sind und dann gucken wir mal, wie sich der Kader dann aufstellt. Ich danke auf jeden Fall allen, die heute zugehört haben wieder und freuen uns auf euer Feedback und wir hoffen natürlich auf Leistungssteigerungen in den kommenden Tagen und Wochen, so dass wir dann, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, nicht über torlose Begegnungen aus VfL-Sicht reden, sondern vielleicht über Erfolgserlebnisse. In diesem Sinne, Claudio, ich danke dir für die heutige Aufnahme, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann verabschieden wir uns für heute.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.